Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Ein Kriegsverbrecher, der selbst in ein Leben als Kindersoldat gezwungen worden ist, oder eine überforderte Patchwork-Familienmutter, die aus Versehen zur Mörderin wird und mit ihrer Schuld nicht fertig wird. Von solchen Menschen und ihren dunklen Momenten erzählt die Juristin Elisa Hofen in ihrem neuen Roman. Und ich freue mich, dass sie gleich damit bei uns zu Gast ist. Ein Mann wird wegen Kriegsverbrechen angeklagt und ist selbst nur durch den Krieg zu dem geworden, der er ist. Ein anderer legt ein Geständnis ab für eine Tat, die er scheinbar gar nicht begangen hat. Und eine Frau, die Opfer einer Vergewaltigung wurde, wird selbst zur Täterin. Von solchen dunklen Momenten erzählt Elisa Hofen in ihrem Roman. Sie ist Professorin für Strafrecht an der Universität Leipzig und Richterin am Sächsischen Verfassungsgerichtshof. Sie hat zahlreiche Sachbücher, aber auch Kinderbücher geschrieben. Jetzt also den Roman Dunkle Momente und ich freue mich, dass sie hier bei mir ist. Hallo, herzlich willkommen, Frau Hofen.
Schönen guten Morgen, ich freue mich auch.
Eva Herbergen heißt ihre Hauptfigur, das ist eine erfahrene Strafverteidigerin, so eine etwas über 60-jährige Juristin, die von diesen dunklen Momenten erzählt. Was hatten Sie da für eine Frau vor Augen, die Sie da als Erzählerin gewählt haben?
Also Eva ist so ein wenig eine Mischung aus verschiedenen Frauen, die ich so im Laufe meines Lebens kennengelernt habe. Ganz unterschiedliche Juristinnen, Anwältinnen, aber auch Frauen, die ich privat getroffen habe, die mich irgendwie begeistert haben. Denn Eva ist jemand, der sehr ruhig, sehr diszipliniert ist, aber auch sehr, sehr engagiert, sehr viel Verantwortung übernimmt für das, was sie tut. Dabei aber auch oft einen Schritt zu weit geht und Grenzen verlässt. Aber sie ist jemand, der ständig reflektiert, was sie eigentlich tut und und deswegen auch eine durchaus ambivalente Person. Also manche Leser und Leserinnen finden sie ganz toll, andere haben vielleicht auch ein bisschen Probleme mit ihr.
Und sie hat ja auch eben selbst so ein dunkles Geheimnis. Das ahnt man eigentlich von Anfang an, dass da irgendwas ist, was sie so antreibt und weshalb sie auch, wie Sie schon gesagt haben, manchmal über Grenzen geht. Darf man das überhaupt so als Juristin?
Also in manchen Fällen überschreitet sie die Grenzen dessen, was man darf, tatsächlich ganz eindeutig. Also gerade im zweiten Fall, das geht gar nicht, was sie da macht, ohne jetzt zu viel zu verraten. In anderen Fällen, da bewegt sie sich so im Graubereich. Jedenfalls ist das, was sie tut, deutlich mehr als das, was eine Anwältin normalerweise tun sollte. Anwälte haben natürlich eine Verantwortung für ihre Mandanten, aber Eva geht zu weit, immer wieder. Und genau wie Sie schon angedeutet haben, das liegt daran, weil sie in der Vergangenheit einen Fehler gemacht hat. Und alles, was sie tut, letztendlich darauf ausgerichtet ist, irgendwie diesen Fehler wieder gut zu machen. Aber damit oder dadurch macht sie neue Fehler. Und irgendwann muss sie sich die Frage stellen, ob sie überhaupt noch als Verteidigerin arbeiten kann.
Das heißt aber ja, so habe ich das Buch zumindest gelesen, dass diese dunklen Momente der Fälle, um die es da geht, aber die liegen eigentlich auch bei der Verteidigerin. Die hat eben auch, das spiegelt sich quasi in ihr.
Richtig, die dunklen Momente, das meint beides. Das sind zum einen die Straftaten, über die ich schreibe, denn ja, das Verbrechen ist meist ja der dunkelste Moment im Leben einer Person, also der schwächste, der schlechteste, halt ja ein Moment, dem wir an unsere Grenzen geraten. Und zum anderen sind es aber auch Evas dunkle Momente, ja, also Situationen, in denen sie überfordert ist, in denen sie nicht weiß, was richtig und was falsch ist. Also spielt in so beiden Ebenen eine Rolle.
Jetzt haben Sie ja, finde ich, schon ziemlich extreme Fälle auch ausgesucht. Also da geht es einmal um, eben, ich habe schon gesagt, einen Kindersoldaten, einen ehemaligen, der dann selbst zum Kriegsverbrecher geworden ist, oder um Kannibalismus. Ich habe mich so gefragt, und man merkt ja dann auch, wie Sie es beschreiben, an diesen Extremen lässt sich besonders gut was zeigen, oder warum haben Sie die ausgewählt?
Das sind natürlich Fälle, in denen wir in besonderer Weise diese menschliche Natur nochmal hinterfragen. Warum tut jemand das? Das ist ja auch das, was uns an Verbrechen, glaube ich, am meisten fasziniert. Dass wir normalerweise ja alle uns an die Regeln dieser Gesellschaft halten, sonst würde es nicht funktionieren. Und dann gibt es da diesen Täter, der bereit ist, etwas zu tun, was uns wahnsinnig fremd ist. Ja, also einen anderen Menschen zu töten, auch brutal zu töten. Sie haben Kannibalismus erwähnt. Das sind Dinge, die sind uns wahnsinnig fremd. Und trotzdem ist der andere ja auch ein Mensch. Also was bewegt ihn dazu? Was hat ihn dahin gebracht? Und das macht das Ganze natürlich auch psychologisch wahnsinnig spannend.
Welcher ist denn für Sie der dunkelste Moment von diesen neuen Fällen, die Sie da ausgesucht haben?
Also Evas dunkelster Moment liegt sicher in ihrer Vergangenheit, in dem Fehler, den sie gemacht hatte vor vielen Jahren. Das ist ja dann auch etwas, was sie immer wieder begleitet. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das dann so Bilder sind, die sich einbrennen und die immer wieder kommen und einen nicht loslassen. Ja, und wenn ich bei meinen Fällen das sagen müsste, schwierig. Ich glaube tatsächlich, dass die Geschichte des Kindersoldaten, die Sie angesprochen haben, da ist sehr viel Dunkelheit insgesamt in dieser Geschichte, in dieser ganzen Lebenssituation.
Aber was mir gut gefallen hat an Ihrem Buch ist, dass diese Fälle ja alle so eine Art Vorder- und Rückseite haben. Also die sind ganz anders oft, als es erstmal den Anschein hat. Warum haben Sie gerade solche Fälle ausgesucht?
Das war natürlich das Ziel, damit das auch spannende Geschichten sind, die man gerne liest. Also es ging mir natürlich darum, zum einen die Leser und Leserinnen herauszufordern, also dass man sich die Frage stellt, wie hätte ich gehandelt? Ist das ethisch richtig? Auch ein bisschen zu sehen, ist das Recht wirklich richtig und gerecht an dieser Stelle? Aber ich wollte auch ein spannendes Buch schreiben und insoweit hat eigentlich jeder dieser Fälle, die ich erzähle, eine Wendung, mit der man zu Beginn hoffentlich nicht gerechnet hat, sodass man, wenn man den Fall zu Ende gelesen hat, dann doch überrascht zurückbleibt, weil alles anders war. Und das zeigt, glaube ich, auch ganz gut, wie ambivalent die Dinge häufig sind. Also, dass wir auf den ersten Blick schnell ein Urteil fällen, da sind wir ja schnell dabei. Ne? Wir lesen eine Überschrift irgendwo in den Medien und meinen, das ist so und so. Ja, und der gehört lange hinter Gittern. Und wenn man sich aber dann die Geschichten und den Menschen wirklich in Ruhe anschaut, dann sieht man häufig, dass da viel mehr Grautöne sind.
Und das zeigt ja auch eben tatsächlich jeder dieser Fälle sowas Grundlegendes oder Grundfragen der Rechtsprechung. Also zum Beispiel, das haben Sie ja auch schon angesprochen, das Verhältnis von Recht und Gerechtigkeit. Ist denn das zum Beispiel, wenn wir mal bei dem Beispiel bleiben, was besonders Laien immer wieder stark beschäftigt?
Ja, sehr. Also das bekomme ich auch in meiner Arbeit als Professorin ja immer wieder mit, dass auch gesagt wird, ja, Recht und Gerechtigkeit, das hat doch nichts miteinander zu tun. Und das sollte es aber. Also das Recht dient ja gerade dazu, eine möglichst gerechte Ordnung, Werteordnung zu schaffen, die auch von den Menschen akzeptiert wird. Ja, wenn das Recht ungerecht wäre, dann würden wir ja dieses Recht ja nicht leben wollen, ne? Und würden auch auf Änderung des Rechts drängen. Also insoweit hat das Recht immer das Ziel, möglichst gerecht zu sein, aber es schafft es natürlich nicht immer. Und manchmal liegt es auch nicht am Recht, sondern daran, dass wir Dinge schlicht nicht beweisen können. Ja, dass uns Zeugen fehlen.
Aber wenn dann, wie in einem Fall, wo es eben um so eine Gruppenvergewaltigung geht, ein Zeuge falsch aussagt, weil er eben will, dass Gerechtigkeit waltet, ist das dann tatsächlich Gerechtigkeit?
Ja, der Fall, glaube ich, ist für die Frage, was ist Recht, was ist gerecht, der stellt, glaube ich, die größte Herausforderung dar. Also da bin ich auch sehr gespannt auf die Rückmeldung, was so die Leser und Leserinnen sagen, wie sie selber das bewerten, das Handeln des Mädchens, ohne jetzt viel vorwegnehmen zu wollen. Aber das ist natürlich nicht richtig. Ja, das ist Unrecht, was dann letztendlich tut. Also das Opfer wird dann zur Täterin. Gleichzeitig, glaube ich, empfinden viele von uns es als gerecht. Mhm. Ja, aber es ist ein Spannungsfeld, muss man sagen. Denn der komplette Freispruch, der dann das Ergebnis wäre, ja, wenn tatsächlich man nicht zweifelsfrei nachweisen kann, dass jeder Einzelne eine Tat begangen hätte, der ist logischerweise in ganz vielen allen Fällen außer allem ungerecht. Aber es ist das notwendige Ergebnis eines insgesamt gerechten Verfahrens, das natürlich darauf beruht, dass wir nur denjenigen ins Gefängnis schicken, dessen Schuld wir nachweisen konnten.
Und sind denn diese Grundfragen auch sowas, wo Ihre Studenten viel mit ankommen? Also gerade wenn die neu vielleicht in der Juristerei sind, ist das was junge Menschen dann stark beschäftigt?
Ja, also tatsächlich in den ersten zwei Semestern, würde ich sagen, diskutiert man da viel häufiger noch drüber, dass es darum geht, wenn man ein Ergebnis präsentiert, das ist aber doch nicht gerecht oder ist das gerecht? Und diese Fragen stellen wir dann später viel zu wenig eigentlich, weil Juristen und Juristinnen halt lernen, das Recht so zu nehmen, wie es ist, um es anzuwenden. Aber wir müssen das Recht immer hinterfragen, ja, denn Recht ist wandelbar. Ja, und wir gestalten alle das Recht gemeinsam. Ja, das ist ein gemeinsames gesellschaftliches Projekt. Und wenn wir der Meinung sind, dass zum Beispiel eine Strafnorm nicht mehr zeitgemäß ist, dann müssen wir auch darauf drängen, die zu ändern. Also insoweit ist die Frage nach der Gerechtigkeit für das Recht eine ganz, ganz wichtige, damit das Recht auch ja, vital bleibt.
Und wie nah sind diese Fälle an der Realität?
Also viele der Fälle sind inspiriert durch echte Verfahren. Nehmen wir zum Beispiel den Fall Salz. Das ist einer, den ich mit meinen Studierenden immer bespreche. Allerdings natürlich rein auf rechtlicher Ebene. Ja, also da subsumieren wir, wenn A dieses oder jenes tut, erfüllt das dann den Tatbestand X oder Y. Was mich dann aber gereizt hatte, war, hinter diese Fälle zu schauen und zu überlegen, ja gut, Strafbarkeit mal zur Seite geschoben, aber was macht denn das mit jemandem, der so eine Tat begangen hat und sie gar nicht begehen wollte? Kann man damit leben? Und wie ist es überhaupt dazu gekommen? Warum hat sie das denn überhaupt getan? Also insoweit waren viele dieser Fälle für mich Inspiration oder Impuls, einmal darüber nachzudenken, was eigentlich die wirkliche Geschichte hinter dieser Tat sein könnte.
Und da zeigen Sie ja auch, dass obwohl in dem Fall die Frau eigentlich schuldlos ist, also sie hat es ja nicht mit Absicht gemacht, es war tatsächlich ein tragischer Unfall sozusagen, fühlt sie sich aber schuldig und will eigentlich bestraft werden. Das
genau.
Ist ja auch so eine Ambivalenz, nicht?
Genau, denn sie kommt hinterher für sich zu dem Ergebnis, das Recht mag sagen, du bist unschuldig, aber sie fühlt es nicht so. Insoweit bildet das Recht dann nicht das ab, was sie erlebt hat. Und sie sagt dann ja auch selbst, also wenn das Ergebnis unserer Gesetze ist, dann ist das Ergebnis falsch. Ja, und von dieser Schuld kann sie dann auch kein Gericht der Welt befreien.
Was reizt Sie denn eigentlich daran, solche Fälle nochmal eben als Roman zu erzählen? Sie sind ja auch eine versierte Sachbuchautorin, aber was können Sie da jetzt noch reinpacken, was in so einem Sachbuch vielleicht keinen Platz hat?
Genau, also im Sachbuch, da würde es dann darum gehen zu erklären, warum wenden wir das Gesetz hier an, was spricht dafür, was spricht dagegen, wir machen das vielleicht andere Rechtsordnungen und das mache ich natürlich auch total gerne. Aber was mich wirklich interessiert hat, waren genau die Fragen dahinter. Also häufig, wie kommt es eigentlich zu so einer Tat? Denn wir lesen ja auch, wenn wir in den Medien von Straftaten erfahren, ja eigentlich nur etwas kurz über die Tat, dann vielleicht ganz kurz über den Täter, ganz selten mal was über das Opfer und das war es eigentlich auch. Aber diese Taten, wie gesagt, die entstehen ja nicht aus dem Nichts, sondern die haben eine Geschichte, da passiert vorher etwas. Und das hat mich fasziniert zu überlegen, wie kommt es dazu, dass ein Mensch, Teil unserer Gesellschaft, auf einmal in der Weise ausbricht und etwas tut, was uns eigentlich so fremd ist und so fernliegend ist. Aber auch die andere Seite, was passiert danach? Was macht eigentlich die Tat mit dem Opfer natürlich? Denn das ist ja in der Regel ein massiver Einschnitt in das Leben des Opfers oder der Angehörigen. Aber was macht sie auch mit dem Täter? Ja, denn sehr viele leiden ja auch tatsächlich lange an der Tat selbst, die sie begangen haben und der Schuld, die sie auf sich geladen haben. Und das fand ich faszinierend, da noch mehr einzutauchen und wirklich da eine Geschichte zu erzählen.
Und das sind ja eigentlich auch so Grundfragen, die sich Schriftsteller an sich stellen. Also insofern ist vielleicht auch kein Wunder, dass so viele Juristen auch noch oder einige sehr erfolgreiche Schriftsteller ja auch Juristen sind, nicht? Mhm. Da kommen Literatur und Recht offenbar auch nah zusammen.
Ja, wir sind natürlich berufsbedingt, gerade wenn man Strafrecht macht, ja immer mit spannenden Fällen konfrontiert, ja, wo man, glaube ich, viele auch Richterinnen und Staatsanwälte denken, na, darüber könnte man ja mal ein Buch schreiben, weil das ja wirklich, ja, halt Dinge sind, erstmal Handlungen, die spannend sind, aber auch Charaktere, menschliche Schicksale, die da eine Rolle spielen, die spannend sind. Und man arbeitet natürlich viel mit Sprache. Ja, als Juristin ist man ja immer am Schreiben und da liegt es natürlich nahe, irgendwann auch mal was richtig Schönes schreiben zu wollen.
Elisa Hofen, vielen Dank, dass Sie hier waren bei uns in Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute.
Dankeschön.
Und der Roman Dunkle Momente ist beim S. Fischer Verlag erschienen, hat 336 Seiten und kostet 22 Euro. Im Wahlkampf, da ging es ja viel um die sogenannte Brandmauer nach rechts außen. Und dass es diese starke Abgrenzung gibt, das wird meist historisch begründet als unbedingte Erkenntnis oder Lehre aus der Zeit des Nationalsozialismus. Ob diese strikte Abgrenzung nach rechts aber tatsächlich auch so eine Art Gründungsmythos der BRD ist und unbedingt bestehen muss, das zweifelt der Historiker Karl-Heinz Weismann in seinem neuen Buch Vom Reich zur Republik an. Darin geht es um die Geschichte der Nachkriegsrechten und erzählt, wird sie in diesem Fall von einem, der selbst seit Jahrzehnten als durchaus wichtiger rechter Vordenker gilt. Gestern Abend hat er sein Buch in der Bibliothek des Konservatismus vorgestellt. Das ist eine wichtige Institution im Netzwerk der Neuen Rechten. Und mein Kollege Nils Schniederjan war dort und hat auch vorher das Buch gelesen. Jetzt ist er hier. Hallo, guten Morgen, Nils.
Hi.
Dieser Rechte, der stellt also in einer rechten Institution seine Geschichte der Nachkriegsrechten vor. Was muss man sich vorstellen, was da für Leute sind und was für eine Stimmung da herrscht?
Ja, also die Bibliothek des Konservatismus ist insgesamt schon eine Institution, die liegt in Berlin-Charlottenburg, die eher ein älteres bildungsbürgerliches Milieu anspricht und anzieht. So war es auch gestern Abend. Und auch Karl-Heinz Weismann fügt sich da ein. Also er ist ein alter Geschichtslehrer, ein pensionierter Geschichtslehrer, steht dann da im Tweedsacko mit Krawatte und entschuldigt sich zum Beispiel dann bei den Damen, als er einmal den Begriff Backfisch verwendet für junge Mädchen. Das heißt, habituell ist das eher keine neue Rechte, sondern habituell eher eine alte Rechte. Und statt aus dem Buch vorzulesen, hielt er dann einen Vortrag über die zentralen Thesen seines Buches.
Und was ist da die zentralste der zentralen Thesen?
Also es geht ja um die Geschichte der Rechten nach dem Zweiten Weltkrieg, wie sie in Deutschland wieder Fuß fassen konnte. Ganz zentral geht es da so bis in die Zeit der 70er Jahre. Er ist da aber nicht ganz streng, sondern erzählt dann immer weiter bis zur AfD-Gründung quasi, wird dann aber so ein bisschen, da zerfasert ist so ein bisschen. Also bis in die 70er Jahre ist er wirklich spezifisch auf die Rechte fokussiert und macht das auch halbwegs allumfassend, fokussiert sich aber auf die Parteipolitik. Also es geht ganz viel um die CDU, um die CSU und um die Zusammenarbeit der Union mit den Rechtsaußenparteien, die es ja damals auch gab. Zum Beispiel mit der Deutschen Partei, die damals ja auch in der Regierung beteiligt war. Und seine Hauptthese ist zu sagen, es gab durchaus eine ganz bedeutende Rechte, auch halbwegs, er nennt das nicht so, aber halbwegs extreme Rechte in Deutschland nach 1945. Und er sagt, auch die CDU hat sich in diesen Jahren dezidiert als rechte Partei verstanden.
Also das ist aber ein ziemlich weiter Begriff von rechts, oder wie definiert er das?
Ja, also er versteht das Rechte erstmal ganz idealistisch. Also er sagt, es gibt einfach gewisse Grundannahmen, die alle Rechten teilen würden. Dazu gehört ein Geschichtsverständnis, dass er den Kampf und Konflikt in den Mittelpunkt stellt. Dazu gehört auch ein skeptisches Menschenbild, also dass der Mensch grundsätzlich eher schlecht ist, als dass er gut und solidarisch miteinander wäre. Dazu gehört auch, dass man gegen die Gleichheit der Menschen irgendwie kämpft. Er sagt dann aber, in der Nachkriegszeit gab es auch konkret ganz politische Punkte, die all diese Rechten inklusive der Union geeint hätten. Also einerseits ein gewisses Selbstbewusstsein, also dass man sagt, die Rechte hat 1945 nicht verloren, sondern der Kollektivismus hätte damals verloren. Und damit hätte man ja als Rechter gar nichts zu tun. Dazu gehörte dann auch eine Generalkritik an den Alliierten als den Besatzern, die das besiegte Volk unrechtmäßig kontrollieren würden. Und dazu gehört auch eine lose Kritik an der westlichen parlamentarischen Demokratie, wie sie einem dann von den Besatzern aufgezwungen worden sei. Ist jetzt in Anführungszeichen natürlich. Und er will da letztlich nachweisen, dass die Union ganz selbstverständlich zu diesem rechten Block gehörte, dass die meisten in der Union oder zumindest die tonangebenden Leute diese Grundannahmen geteilt hätten. Und er sagt, da gehörten sozusagen, sie teilten das, aber es gab auch noch diese Ultras, so nennt er dann quasi die wirklich rechtsextremen Extremen, die zum Beispiel in der Deutschen Partei sich gesammelt haben, die sich auch in der SRP, der Sozialistischen Reichspartei, die dann später verboten wurden, gesammelt haben. Und er sagt, die gehörten zwar auch zu Rechten, aber mit denen wollte eigentlich damals niemand so richtig was zu tun haben.
Und will er denn mit denen was zu tun haben oder grenzt er sich dann da wenigstens ab?
Ja, es geht so. Also er grenzt sich schon ab. Ich würde sagen, mein Eindruck war nicht unbedingt aus ideologischen Gründen, sondern viel aus strategischen Gründen. Also dass er sagt, mit denen will eigentlich sozusagen, die hatten eh keine Chance, nochmal an Macht zu kommen nach 45. Er macht sich da aber auch eher so ein bisschen lustig über die, die er die Unbelehrbaren nennt, sagt dann, ja, jeder hatte doch diesen einen Onkel, der nach dem dritten Korn nochmal Heil Hitler ruft und erklärt, warum man ganz kurz vor dem Endsieg stand, und erzählt das alles eher als so, ach, das waren irgendwie die Verrückten, die sozusagen keine Rolle mehr gespielt haben. Aber klar, insgesamt ist sein Projekt schon zu sagen, es gibt innerhalb der Rechten einfach ein Pluralismus, das ist nicht ein Block, der irgendwie insgesamt einfach reaktionär sei. Und er will eben schon sagen, Merz und Höcke heute, so mein Eindruck, sind irgendwie auch Teil eines Teams. Und ich fand ganz lustig, das ist ja was die Linken auch unterschreiben würden. Also er, das wurde ihm auch teilweise von Rechten vorgeworfen, von seiner alten Zeitschrift, wo er mal Herausgeber war, der Sezession, die hat sein Buch rezensiert und gesagt, das ist doch eigentlich das, was die Linken die ganze Zeit erzählen, dass es diesen großen rechten Block gibt, wo alle irgendwie zusammengehören. Und das ist schon was er da auch deutlich macht.
Nils Schniederjan war bei der Buchvorstellung des Historikers Karl-Heinz Weismann. Vom Reich zur Republik heißt sein Buch. Vielen Dank, Nils, für diese Einblicke.
Sehr gern.
Der Mops des Monats.
Oder, wie man es mit einem der Februartitel auch sagen könnte, die Liste. Auf die Frage, zu dumm für Demokratie, liefert die das Versprechen einer Antwort gleich mit, nämlich in endlich Politik verstehen, wie du nie wieder keine Ahnung hast. Wenn auch womöglich zu spät. Außerdem stellt sich die Frage, ob Bären grillen. Egal, für die Küche gibt es jedenfalls schon Grillen wie ein Bär 2 und außerdem kochschulenübergreifend Kalorien können mich mal. Das Genre des Kriminalromans setzt im deutschen Markt bei seinen Titeln traditionell auf klassische Sprachoperationen wie den Reim und die Alliteration. Elaborierte sprachliche Manierismen auf engstem Raum sollen die Vorahnung einer raffinierten Konstruktion im Text provozieren. Ob das aufgeht, ist eine andere Frage. Aber immerhin wäre so Crime im Heim ebenso zu erklären wie spröde Sprotten schwimmen schlecht oder Mode, Mord und Meeresrauschen. Lässt sich Endzeitstimmung steigern? Irgendwie schon. Zum Beispiel mit der letzte Mord am Ende der Welt. Gegen solche Ideen muss man sich natürlich wappnen. Glücklich jene, die ab sofort rufen können, keine Zeit, der Garten ruft. Doch vielleicht, aber wirklich nur vielleicht, klappt es auch mit »In der Ruhe liegt der Wahnsinn«. Außerdem ist eine etwas missglückte Woody Allen-Adaption zu vermelden. Alles, was sie schon immer wissen wollten, überhaupt und haar, aber sich nie zu fragen trauten. Bei Woody Allen klang es irgendwie besser, auch noch in der deutschen Übersetzung. Und das nicht nur, weil es da um Sex ging. Ansonsten gilt das Motto, fühlen, was ist. Und das in allen Lebensaltern. Denn schaffen die einen less stress in your 30s und die anderen, doppelt so alt, sollen auch ihr spezifisches Lebensgefühl bekommen, das als Formulierung in seiner einen Trend zu mehr oder weniger aufschlussreichen Gleichsetzungen zwischen früher und heute variierenden tautologischen Redundanz etwas rätselhaft daherkommt, die Lage aber vielleicht gerade deswegen trifft und dadurch womöglich beruhigt. Wie dem auch sei, der Mops des Monats Februar geht an 60 ist das neue 60.
Hans von Trotha hat ihn gekürt, den Mops des Monats Februar.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
In der DDR, da waren Schulen, Kindergärten und Straßen nach Olga Benario benannt, während ihr Name im Westen wahrscheinlich bis heute eher wenigen Leuten was sagt. Dabei führte sie ein kurzes Leben im Dienst der Weltrevolution, so der Untertitel der Biografie von Christopher Kopper, die Nina Scholz für uns gelesen hat. Ich habe schon gesagt, Olga Benario ist vielen hier gar kein Begriff. Wer war denn diese Frau eigentlich?
Ja, also die war erst 34, als sie von den Nazis ermordet wurde. 1942 ist sie ermordet worden. Und trotzdem hat sie in dieser kurzen Zeit so viel erlebt. Ich versuche mal, die wichtigsten Stationen zusammenzufassen, ohne die Sendung zu sprengen. Also sie ist Jüdin und wächst in München in einer bürgerlich-sozialdemokratischen Anwaltsfamilie auf. Mit 15 tritt sie in der ersten kommunistischen Jugendgruppe bei, in München-Schwabing. Dann geht sie in den 1920er nach Berlin, nach Berlin-Neukölln und tritt da dem kommunistischen Jugendverband Neukölln bei, ist da sehr aktiv. Als ihr Partner Otto Braun verhaftet wird, dann befreit sie ihn aus der Untersuchungshaft und dann gehen die zusammen in die Sowjetunion, da wird sie auch so ein kleiner Star. Da ist sie auch die erste Frau, die im Militärdienst ausgebildet wird, jemals so und auch als Deutsche, ja, was ganz Besonderes. Und wird dann für Einsätze nach Großbritannien und Frankreich geschickt, um da die Arbeiterbewegung aufzubauen. Und dann 1934 mit dem brasilianischen Revolutionär Carlos Prestes nach Brasilien. Dort werden die beiden verhaftet nach einem missglückten Aufstand. Sie wird ausgeliefert an die Gestapo. Da ist sie schon schwanger mit Prestes Kind, bekommt das in der Haft. Ihre Schwiegermutter, Prestes Mutter, kriegt das Kind nach Mexiko. Aber sie kommt dann ins KZ Ravensbrück und wird dann 1942 in Bernburg mit Zyklon B ermordet. Also das sind so die wichtigsten Stationen dieses bewegten Lebens.
Wahnsinn, ja. Aber sie ist in Brasilien auch viel bekannter als hier bei uns.
Ja, genau. In Brasilien ist das Gedenken nicht abgerissen. Also Prestes wurde später dann auch ein wichtiger Politiker. Das hat bestimmt auch damit zu tun. Und sie gilt den Linken dort aber auch als Ikone, das schreibt Kopper auch in seinem Buch. Also die 2011 gegründete feministische Bewegung Movimento del Mulheres Olga Benario, die ist nach ihr benannt und es ist eine wirklich große Bewegung. Aber vor 20 Jahren lief auch ein Film über sie im Kino, von Konstantin produziert und das war so ein richtiger Blockbuster. Ist am Anfang ein bisschen schmonzettig, dann wird er interessanter. Und 2017 ist dort auch ein Buch ihrer Tochter, die sich auf die Spuren ihrer Mutter begeben hat, erschienen. Das war da auch erfolgreich. Genau, aber die ist nicht nur in Brasilien bekannt gewesen, die war auch in der DDR bekannt. Also da wurden Kindergärten nach ihr benannt. Und Ruth Werner, die war auch Spionin in der Sowjetunion, die hat einen Bestseller über sie geschrieben in den 60ern. Ideologisch eingefärbt und sie hatte auch keine gute Quellenlage, aber das Buch war auf jeden Fall sehr populär.
Aber jetzt hat eben Christopher Kopper sich dieser Biografie, die ja sehr bewegt ist, was Sie da erzählt haben, wie erzählt er das, diese Lebensgeschichte, wie ist das Buch aufgebaut?
Also einerseits erzählt er natürlich ihr Leben nach, also klassisch biografisch, aber das Leben findet ja eben im sogenannten Katastrophenzeitalter statt. Also von den 1920er bis 1940ern und das gibt schon starke Einblicke in eine Zeit, die sich mit unserer heutigen vielleicht teilweise auch vergleichen lässt. Also Wirtschaftskrisen, Aufstieg faschistischer Bewegungen und gleichzeitig lässt es sich natürlich überhaupt nicht vergleichen, weil es eben nennenswerten Widerstand gab und ich finde, er reiht sich da ein in andere Bücher, die auch jetzt gerade erscheinen. Also Brigitte Studer hat eine umfassende Studie über die Komintern, die Kommunistische Internationale, auch im Surkamp Verlag erschienen, geschrieben und Regina Scheer, Bittere Brunnen über die Sozialistin Hertha Gordon-Walcher. Das hat 2023 ja den Buchpreis bekommen. Genau, und das reiht sich ein in diese Biografien von Sozialistinnen und Kommunistinnen aus der zweiten, dritten, vierten Reihe, die uns ermöglichen, differenzierter auch über sie zu sprechen. Nicht nur, es ist kein offizielles Heldengedenken, aber auch keine Abwehr. Und ich finde, wir können viel lernen über, wie steigt der Faschismus auf? Wie könnte Widerstand funktionieren, auch bei Benario, was geht gut, was geht nicht gut, aber auch, wie findet eigentlich Gedenken statt? Also warum gedenken wir nicht Benario, sondern anderen? Also da könnten viele Anschlussdiskussionen stattfinden.
Jetzt ist das aber ja eigentlich ein Wissenschaftler, der Christopher Kopper, ein Historiker eben. Wie macht sich das bemerkbar, dass das eine wissenschaftliche Biografie ist?
Ja, absolut. Also der schreibt schon sehr, sehr nüchtern. Aber das tut dem ja keinen Abbruch. Also gerade diese nüchterne Faktendarlegung ist bei dem Thema eigentlich auch angebracht. Und das Besondere ist, Kopper hatte erstmals Zugriff auf Dokumente, die es vorher gar nicht gab. Also der konnte auf die Archive der Komintern zugreifen, in den russischen Staatsarchiven und Benarios Gestapo-Akte, die auch in den russischen Staatsarchiven liegt, genau. Aber ich finde, trotz dieser nüchternen Erzählweise, wissenschaftlichen Erzählweise, scheint einfach der Charakter von Benario immer durch. Die war einfach so integer. Alle haben Gutes über sie zu sagen. Die war transparent mit den Menschen, mit denen sie politisch zusammengearbeitet hat. Im KZ setzt sie sich noch für ihre Mitgefangenen ein, hat niemanden verraten. Und ich finde, vielleicht ist das das, was wir gerade brauchen, so menschliche, mutige Figuren.
Nina Scholz über Christopher Koppers wissenschaftliche Biografie Olga Benario, ein kurzes Leben im Dienst der Weltrevolution. Erschienen ist das Buch in der Edition Surkamp und es hat 330 Seiten und kostet 22 Euro. Die Welt wird immer komplexer und unübersichtlicher und was da wirklich helfen kann, um einen klaren Kopf zu bewahren, das sind gute Sachbücher. Welche sich wirklich zu lesen lohnen, das steht auf unserer Sachbuch-Bestenliste. Gerade ist die neue für den Monat März erschienen und worum es im Top-Titel geht, das erklärt Juror René Agiga.
Ja, ich würde sagen, auf dieser neuen Liste sind insgesamt so ein paar Bücher, die klingen super aktuell und ein paar andere, die sind so ein bisschen zurückgelehnter kulturhistorisch. Und dieser Platz 1, Digitale Diagnosen, ist geschrieben von einer österreichischen Soziologin namens Laura Wiesböck. Sie beobachtet, dass es vor allem in sozialen Medien so eine Neigung dazu gibt, einander psychiatrische Diagnosen auszustellen. Also sich selbst Depression oder ADHS oder sowas zu bescheinigen. Also entweder wirklich sich selbst oder UserInnen, Userinnen und User untereinander und darüber ins Gespräch zu kommen auf sozialen Medien und hakt bei dieser Diagnose ein. Erstaunlich ist halt vor allem das, dass sie Formen von Diagnose annimmt, also das heißt in Kategorien des Medizinischen verhandelt wird, aber nicht unbedingt mit einer Fachperson dazwischen, die das tatsächlich bescheinigt, sondern dass das etwas sehr, sagen wir mal, Egalitäres, etwas sehr Gleichrangiges hat, dass ja Nutzerinnen und Nutzer untereinander sich sowas bescheinigen. Das kann man auf der einen Seite so bewerten, dass psychische Krankheiten, sagen wir mal, enttabuisiert werden. Mhm. Der Blick dieser Soziologin Laura Wiesböck ist tendenziell ein kritischer. Also sie stellt Fragen, wie kommt es zu dieser Inflation von Diagnosen? Was steckt dahinter? Ist es nicht die Gesellschaft, die bestimmte Zustände von Trauer oder auch Dysfunktionalität ermöglicht und dann aber auch, ja, sagen wir mal, so einsortiert, dass man allzu schnell in medizinisch anmutenden Kategorien ist? Das ist also ein, ja, gesellschaftlich kritisches Buch über dieses Phänomen.
Und davon gibt es einige auf unserer neuen Sachbuch-Bestenliste für März. René Agiga hat Platz 1 vorgestellt, digitale Diagnosen, psychische Gesundheit als Social-Media-Trend von Laura Wiesböck im Schollnei Verlag erschienen. Und die gesamte Liste, die finden Sie auf unserer Homepage unter www.deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Bewohner der Erde, bitte herhören. Wie Ihnen zweifellos bekannt sein wird, ist Ihr Planet einer von denen, die gesprengt werden müssen.
Douglas Adams Per Anhalter durch die Galaxis ist Kult und basiert auf der gleichnamigen BBC-Radioserie. Die deutsche Hörspieladaption von 1981 verrät, ob Arthur Dent die Erde davor bewahren kann, einer Umgehungsstraße zu weichen, wer die preisgekrönten Fjorde designt hat und was die Antwort auf die ultimative Frage des Lebens, des Universums und den ganzen Rest ist.
Die Antwort auf alles ist
ja.
Keine Panik, die Antwort bekommen Sie in der Hörspielserie Per Anhalter ins All. Der Klassiker von 1981 ist jetzt in der ARD-Audiothek zu hören. Asterix und Obelix kennt jedes Kind. In Berlin kann man jetzt auch ihrem Schöpfer Albert wieder so näher kommen. Die große Werkschau zu Ehren des vor 5 Jahren verstorbenen Zeichners beginnt mit seinem Frühwerk Skizzen in den Grundschulheften. Auch da schon prominent die Knollnase. 1959 dann der erste Asterix-Band, gemeinsam mit dem kongenialen René Goscinny. Es sollte der Beginn einer der erfolgreichsten Comicserien aller Zeiten werden. Asterix sei ein Comic, der niemanden ausschließt, der bildgewordene europäische Gedanke, sagt der Comiczeichner Flix, Kurator der Ausstellung.
Wir sehen euch, wir sehen eure Eigenarten, aber wir machen uns nicht darüber lustig. Wir sehen es nicht von oben herab oder werten das ab, sondern wir sagen, na ihr spinnt, wir spinnen, lasst uns zusammen spinnen.
Uderzo, von Asterix bis Zaubertrank. Noch bis zum 15. Juni im Museum für Kommunikation in Berlin. Der Osten ist anders als der Westen der Bundesrepublik und er wird es auch bleiben. Der These, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis sich Ostdeutschland dem Westen angleiche, widerspricht der Soziologe Steffen Mau in seinem Buch Ungleich vereint.
Zu sagen, das sei eine reine Diskurserfindung oder eine rein mediale Erfindung, ich glaube, das greift zu kurz. Denn wir haben es wirklich mit zwei Teilgesellschaften zu tun, die sich vereinigt haben und wo auch vieles schon zusammengewachsen ist, aber die nach wie vor auch markante Unterschiede haben.
Die Erfahrungen in der DDR und in den Wendejahren hätten ökonomisch, politisch, aber auch was Mentalität und Identität angeht, nachhaltig ihre Spuren hinterlassen. Das schlage sich auch in der schwachen Verwurzelung von Parteien in Ostdeutschland nieder, sagt Steffen Mau und plädiert dafür, alternative Formen der Demokratie zu erproben. Ungleich vereint, warum der Osten anders bleibt. Steffen Mau ist heute Abend im Literaturhaus Leipzig zu Gast.
Das waren die Literaturtipps von Julia Eickmann.